Das Prälude in H-Moll, Opus 32, Nummer 10 von Sergei Rachmaninow, hier gespielt von Yuya Wang. Die chinesische, vielfach ausgezeichnete Pianistin fällt nicht nur durch ihr virtuoses Spiel auf. Auch ihre figurbetonten Outfits sorgen für Schlagzeilen, die Kleider kurz, die Absätze hoch und der Ausschnitt tief mit viel Blickfreiheit. Zwischen Lust und Frust die Brust steht heute als These über der SWR-Kulturmatinee und Elisabeth Lechner ist sozusagen unsere Frau der Stunde. Die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin hat an der Universität Wien zu weiblichen Körpern und Body Positivity promoviert. Guten Tag, Frau Lechner.
Guten Tag, hallo.
Erstmal kurz für alle, die am Sonntagmorgen bei dem Wort Body Positivity ein Fragezeichen im Gesicht haben. Wofür steht der Begriff?
Der Begriff steht für eine Bewegung, die ihre Wurzeln eigentlich in den 1960er und 70er Jahren in der Bürgerinnenrechtsbewegung der USA hat und sich dafür eingesetzt hat, dass alle Körper so akzeptiert werden, wie sie sind. Damals ging es vor allem um die Akzeptanz von dicken Körpern. Die ganze Bewegung hat sich über die Jahrzehnte dann aber ausgebreitet und über soziale Medien das große Publikum erreicht und ist bekannt geworden durch den Fokus auf die Aussage, dass wirklich alle Körper schön und gut sind, so wie sie sind. Also dem Namen nach ein positiver Zugang zu Körpern, Body Positivity.
Mhm. Vom weiblichen Body gilt der Busen zwar als sekundäres Geschlechtsmerkmal, ist aber primär von Interesse. Warum ist das so?
Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz große Frage. Ich glaube, ich würde aus meiner Forschungsperspektive als erstes benennen, dass wir in einer lookistischen Gesellschaft leben, also in einer Gesellschaft, die Menschen aufgrund des Äußeren beurteilt. Jene Menschen, die als schön gelten, haben Vorteile in allen Lebenslagen, während jene, die als hässlich gelten oder gar eklig, Nachteile in allen Lebenslagen haben. Das bedeutet, diejenigen, die als normschön gelten, und für Frauen bedeutet das eben ein schlankes Gesicht, ein langer Hals, ein ganz trainierter Körper mit einem flachen Bauch, aber, und da kommt es jetzt, die Rundungen an den richtigen Stellen. Das heißt doch ein fülligerer Busen, ein deutlich sichtbarer Hintern und dann so schlanke Beine. Also so wie, als ob man sich eine Barbie zusammenstöpseln würde irgendwie. Die dem Idealbild nicht entsprechen, also auf unterschiedliche Arten von diesem jungen, dünnen, weißen, haar- und fettfreien Ideal abweichen, haben Nachteile. Das beginnt schon in der Schule, da bekommen diese Kinder die schlechteren Noten aufgrund unbewusster Vorurteile. Es geht dann weiter schlechtere Gesundheitsversorgung, Nachteile beim Dating, Nachteile bei der Wohnungssuche und nachweislich ist es schwieriger, zum Vorstellungsgespräch beim Job eingeladen zu werden und Menschen, die als weniger normschön gelten, erhalten auch das niedrigere Gehalt. Mhm. Und da spielt die Brust im Kontext von Geschlechterkonstruktionen natürlich eine große Rolle.
Wie hat sich denn dieses Schönheitsideal der Brust durch die Jahrhunderte verändert? Also gekoppelt an das Schlankheitsgebot wäre der kleine Busen die logische Idealform, aber irgendwie scheint es, dass immer diese Germknödelform angesagt ist, weil schön immer das nie erreichbare Ideal ist oder hat sich das verändert in den Jahrhunderten?
Ich würde sagen, damit ist der Nagel auf den Kopf getroffen, also gerade über die Brust ist extrem gut herausstellbar, wie unerreichbar dieses Schönheitsideal immer bleiben muss. Also selbst wenn wir uns zeitgenössische Diskurse ansehen, das habe ich in Vorbereitung mit der Redakteurin gemacht, dann ist es auf der einen Seite die Yoga-Boots, die müssen ganz klein sein, damit sie auch beim Sport nicht stören, sie müssen so straff sein und einem bestimmten, eigentlich sehr jugendlichen Ideal entsprechen. Dann gibt es auf der anderen Seite wieder eine Rückkehr, gerade auch wegen dem stärkeren Zugriff durch die sogenannten Abnehmspritzen auf den ganz dünnen Körper, eine größere Sichtbarkeit wieder für die sogenannten gemachten größeren Brüste, also wo wieder eine größere Fülligkeit verlangt wird. Und das passiert alles jetzt. Also da wird in solchen Meinungsreden, in so Opinion Pieces, heißt es dann, jetzt ist wieder in die Yoga-Brust und auf der anderen Seite ist in die große gemachte Brust. Und man sieht, dass es eigentlich nie darum geht, wie Menschen sich in Körpern wohlfühlen oder was eigentlich jetzt der eigene Wunsch nach Selbstausdruck wäre, sondern es geht darum, über diese unerreichbaren Ideale Kontrolle auszuüben und gerade Frauen an der Teilnahme, an der Öffentlichkeit fernzuhalten eigentlich. Also immer zu sagen, na so wie du bist, bist du nicht richtig. Wir brauchen immer mehr, weniger, größer, kleiner, praller, schmaler. Irgendwas ist immer falsch und es ist eigentlich sehr schwierig zu sagen, naja, passt schon, so wie es ist. Das ist noch immer ein sehr radikaler Akt.
Die Sängerin Lourdes Leon, die Tochter von Pop-Ikone Madonna, die bezeichnet sich selbst als non-binär und je nachdem, ob sie sich eher männlich oder eher weiblich fühlt, bindet sie sich die Brüste weg oder pusht sie eben nach oben. Die Brust wird da ganz klar also sozusagen als Geschlechtssymbol genutzt. Meine Frage ist, kann man daran nicht ablesen, dass die Entsexualisierung der Brust gar nicht möglich ist?
Ich glaube, das ist eine richtig spannende, richtig komplexe Frage, weil es geht, wenn Feministinnen Objektifizierung kritisieren oder Sexualisierung, immer darum, dass man zum Objekt, zu einem Ding gemacht wird, zum Beispiel in sexistischen Witzen oder wenn einem auf das Dekolleté geglotzt wird, in Kontexten, wo man das vielleicht auch nicht möchte. Also besonders das klassische Beispiel von übergriffigem Verhalten wäre im Arbeitskontext, oder? Wenn man gerade eine Präsentation hält, aber eine Person starrt einem nur auf den Busen, dann wird man ja nicht für die eigenen Dinge, die man sagen möchte, gesehen, sondern reduziert auf diese Körperteile, also objektifiziert und nicht in der vollen Menschlichkeit begegnet. Jetzt gibt es aber natürlich Kontexte, wo man das vielleicht auch möchte. Also ich finde, es ist auch wichtig, dass man sagt, es geht überhaupt nicht um eine Entsexualisierung des weiblichen Körpers, sondern um eine konsensuale Form von Umgang mit dem eigenen Körper und der Körperlichkeit. Und dass man sich gesamtgesellschaftlich damit beschäftigt, was ist ein respektvoller Umgang eben gerade am Arbeitsplatz. Also ich glaube, das ist das Erbe von MeToo, also der Bewegung, die sich gegen Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz auseinandergesetzt hat, dass wir uns fragen, in welchen Kontexten ist was in Ordnung und was bedeutet eigentlich Konsens? Das heißt, ja, eine Form von gelebter Sexualität mit Zustimmung aller Beteiligten. Und das sind ganz komplexe Fragen, die sich auch an dem Beispiel gut aufmachen lassen, denke ich.
Jetzt wird der Körper im Kapitalismus noch dazu in unserer digitalen Welt immer im Fokus stehen. Wie können wir versuchen, uns selbst und anderen gegenüber, ja, was gelassener, freundlicher zu werden? Was wäre da Ihr Rat?
Ich glaube wirklich, dass wir Räume für Begegnung und Verletzlichkeit brauchen, wo man sich über Erfahrungen von Scham zum Beispiel austauschen kann. Und wenn man dann so draufkommt, ah, wie geht's dir mit deinem Körperbild? Wie geht's euch, wenn ich so Workshops mit Jugendlichen mache? Und das erzählen mir wirklich alle. Sie fühlen sich total unsicher und gar nicht gut im eigenen Körper, dann haben wir es ja mit einem strukturellen und nicht mit einem individuellen Problem zu tun. Das heißt, ich glaube, über dieses Erzählen der eigenen Schamgeschichte, sich anderen anvertrauen, können wir verstehen, aha, okay, dieser nicht ich bin das Problem, sozusagen nicht mein Körper ist das Problem, nicht mein vermeintlich zu kleiner oder zu großer Busen, sondern ein System, das mir quasi dieses Ideal immer wie eine Karotte vor die Nase hält, damit ich ihm immer nachlaufe und mich nie wohlfühle. Weil wenn ich mich so wohlfühlen würde, wie ich bin, dann würde ich ja auch in meinen Körper nicht auf dieselbe Art und Weise investieren, wie es genau gewünscht ist. Das heißt, ich wünsche mir auf jeden Fall diese Räume für Verletzlichkeit, für sichere Begegnung und ich glaube wirklich, dass gerade im Kontext von dem Körper annehmen, wie er ist, so Saunapraktiken oder auch FKK, ja, Freikörperkultur oder was immer gerade hilft, der helfen können, sich, oder Freibad zum Beispiel schon nur, helfen können zu sehen, oh wow, ja, aber die Menschen hier sehen eigentlich nicht aus wie auf Social Media so. Der Durchschnitt trägt viel größere Größen, als wir sie normalerweise gesehen bekommen. Der durchschnittliche Körper hat hängende Brüste, die haben vielleicht schon mal gestillt. Der durchschnittliche Körper hat Zellulite am Hintern und es ist vielleicht auch okay so.
Elisabeth Lechner, Dankeschön.
Vielen Dank.
Die Kulturwissenschaftlerin hat für uns auf Dekolleté geguckt. Zwischen Lust und Frust, die Brust, die Matinée in SWR Kultur.